Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. An den Mikrofonen Katrin Berkenkopf und der Herausgeber des Verziehungsmonitors, Herbert Fromme. Hallo, Herr Fromme.
Hallo, Katrin Berkenkopf.
Von mir gibt es jetzt vorsorglich schon mal eine Entschuldigung. Falls die Tonqualität nicht dem üblichen Standard entspricht, liegt das daran, dass ich heute zugeschaltet bin. Ich glaube, zum ersten Mal seit der Pandemie wieder. Aber es ist Hochsaison für Viren und deshalb machen wir das jetzt mal so. Kommen jetzt aber auch zum Inhalt.
Ja, ich kann da mithalten. Also selber. Ja. Von hier wird es auch Gehuste geben zwischendurch.
Alles gut. Das hatten wir ja gestern schon festgestellt und deshalb so beschlossen.
Ja.
Genau. Aber zu reden haben wir genug, denn es ist unglaublich viel los in diesen letzten Wochen. Irgendwie so ein Jahresendspurt in jeder Hinsicht. Bei den Maklern auch einiges, diverse Veranstaltungen. Von ihnen gab es außerdem das große Maklerranking.
Genau.
Die größten deutschen Industriemakler. Gab es irgendwas Überraschendes für Sie oder war das nur das übliche kleine Wechseltauschspiel?
Man merkt, dass die Großen deutlich stärker wachsen, zum Teil durch Übernahmen, aber auch aus dem eigenen Bestand heraus als die Kleineren. Der Abstand wird größer und die Konsolidierer, vor allem GGW, aber auch Trove, ja, die kommen kräftig nach oben. Also wir erwarten, dass im laufenden Jahr 2024 die GGW-Gruppe den Marktdritten Funk überholt. Also an der Spitze, er und Ecclesia gleich auf, wird sich nicht viel tun dieses Jahr. Aber Platz 3 geht nach unserer Schätzung 2024 an Tobias Warwicks GGW Group und Funk wird auf Platz 4 landen.
Was ich auch ganz spannend fand, was Sie ja als Punkt zu bedenken quasi unten drunter geschrieben haben, tatsächlich seit dem letzten Ranking, was Sie aufgestellt haben, hat sich ja ganz viel getan in Sachen Internationalisierung deutscher Firmen. Also viele sagen, wachsen können wir halt nur noch im Ausland angesichts der globalen und wirtschaftlichen Lage. Und da brauchen Sie dann halt Makler, die mitgehen.
So ist es, ja.
Und das fördert natürlich nochmal den Druck auf
ja,
die
gegen
Kleineren.
Die Kleineren, genau. Also genauso, wie Sie sagen. Die Frage ist dann, ob die internationalen Aktivitäten der Industrie gut bedient werden mit den bisherigen Mittelstandsmaklern, die sie hatten, Funk zum Beispiel, die ja im Ausland selbst nur wenig Aktivitäten haben und vor allem über Netze das machen, wo externe Makler auch drin sind. Oder ob es besser ist, so ein Großunternehmen wie Aon oder Marsh an seiner Seite zu haben, der dann überall dort, wo man selber hingeht als Industriebetrieb, auch vorhanden ist. Frau Dr. Funk, die hat bei unserem Kongress am Montag gesprochen, beim Großmaklerdinner. Die hat gesagt, sie könnten das alles abbilden. Sie haben dieses Funknetzwerk mit vielen Partnern. Also ich sehe da kein Problem, aber nicht alle Industriebetriebe teilen diesen Optimismus.
Ich war ja auch bei einer Veranstaltung, wo Makler da waren. Zum Beispiel Ralf Rockel, der MRH Trove Vorstandssprecher, ne, am Montag noch bei Ihnen in München, dann am Dienstagmorgen pünktlich bei mir.
Ja, wer hat das denn gemacht? Weil der hat ja abends noch mit gegessen bei uns in München. War er Dienstag oder Mittwoch in Düsseldorf?
Also ich habe ihn da Dienstag gesehen.
Ja, sehr gut.
Und er gehörte auch zu denen, die pünktlich da waren. Es gab natürlich die übliche Ankündigung, dass leider viele Verspätungen wegen Bahnflug irgendwas. Nein, er war da, also hat da wirklich auch Stress gehabt in dieser Woche und hat dann diskutiert auf dem Handelsblatt Insurance Summit mit Jochen Körner von Ecclesia. Und die waren beide der Ansicht, also welche Makler jetzt am Ende wirklich dann die erfolgreichsten sind, ist jetzt noch nicht unbedingt ausgemacht, weil sich ja auch die Konzepte so ein bisschen unterscheiden, gerade in ihrem Integrationsgrad und so. Und Herr Körner sagte zum Beispiel auch, er ist sicher, dass es auch den ganz kleinen Makler weitergeben wird, weil es da einfach auch Bedarf gibt und weil die Nachfrage der Kunden da unterschiedlich ist und nicht jeder sich bei so einem großen internationalen dann gut aufgehoben fühlt.
Ja, und Körner hat natürlich gut reden und kann auch lachen sozusagen, weil sein Finanzierungsmodell, er finanziert sich ja aus Gewinnen, weil seine Eigner, das sind indirekt die beiden großen Kirchen, keine Dividende sehen wollen, sondern einen funktionierenden Makler, der ihre Einrichtungen gut versichert. Also deswegen kann er das alles ohne Private Equity machen, diese Expansion, die er ja macht, die beträchtlich ist. Während zum Beispiel die Firmen GGW oder Trove irgendwann damit rechnen müssen, dass ihre Eigner aus dem Private Equity Lager Geld sehen wollen und verkaufen wollen. Und da ist die Frage, sind die verkaufbar? Ist eine GGW Group, wenn sie, sagen wir, 1,5 Milliarden oder 2 Milliarden wert ist, ist die verkaufbar? Gibt es jemanden, der sie kauft, um dann vielleicht damit zu rechnen, dass er in 2, 3 Jahren weiterverkaufen kann mit Gewinn oder weil er sie betreiben will oder sowas? Das ist noch nicht ausgemacht. Also da ist Ecclesia in einer deutlich stärkeren Position Aber Aon und Marsh und Willis sind in einer ähnlichen Position. Das heißt, sie müssen sich auch nicht um Private Equity Investoren sorgen.
Ja, was Herr Körner aber auch gesagt hat, es geht halt nicht nur um das Geld und dass einem wer auch immer dann das Geld gibt, um zu expandieren, sondern man muss diese wachsenden Gebilde dann auch managen. Ne? Da weist er auch darauf hin, ja, bei diesen kleinen Maklern, ne, da macht dann irgendwie die Schwester so ein bisschen Marketing und der Onkel kümmert sich um die drei Autos im Fuhrpark. Und das geht halt nicht mehr, wenn man dann Teil von so einem größeren Konglomerat ist und die müssen das wiederum auch alles irgendwie zusammenbringen. Also er sieht da in dem Management auch noch große Herausforderungen.
Ja, da unterscheiden sich die Philosophien ja auch deutlich. Trove, zum Beispiel MRH Trove, die integrieren ziemlich radikal und schnell, also drücken auch zum Beispiel jedem gekauften Maklerunternehmen binnen weniger Monaten die eigene IT auf, also das machen sie sehr schnell, können das auch. Während zum Beispiel GGW Group, bis auf Hamburg, wo sie echt integrieren, die alle so weiterlaufen lassen, wo man auch nicht weiß, was das denn soll, ob sie vielleicht warten, bis die Eigner, die verkauft haben, keine Lust mehr haben und dann danach sich sehnen, ausscheiden zu können und dafür zu sorgen, dass dann die Gruppe das managt, keine Ahnung.
Aber im Moment deshalb wollen sie ja auch nicht Konsolidierer genannt werden.
Ja, klar. Okay.
Aber auf jeden Fall scheinen sich alle einig zu sein, dass es da noch ein bisschen weitergeht mit den ganzen Verkäufen und Integrationen in verschiedensten Grade. Das war ja bei Ihrer Veranstaltung, glaube ich, auch die Aussage.
Ja, wir hatten David Howden da, den Chef der Howden-Gruppe, und der sagte, in Großbritannien gehen die Deals zurück, sehr scharf sogar die Zahl der Deals. Das liegt aber daran, dass der Markt da konsolidiert ist. Da sind nur noch 4.000 Makler. In Deutschland sind es offiziell über 40.000, wie viel es tatsächlich sind. Da sind ja alle möglichen Karteileichen drin auch. Vielleicht sind es 15 oder 10, auch egal, aber deutlich mehr als in anderen Märkten, die schon das hinter sich haben. Und deswegen wird es in Deutschland noch eine ganze Zeit so weitergehen.
Ja, Herr Rockel hat auch sogar noch eine Aussage gewagt, wie viele irgendwie nennenswerte Industriemakler es am Ende geben wird. Er sagt so, wir standen bei 85 und in 5 Jahren werden wir bei 25 stehen.
Ja, dann passt ja unsere Maklertabelle mit den 20 Besten. Das ist doch gut. 20 Größten, nicht Beste.
Ja, zum Grund können Sie die anderen 5 ja auch noch aufnehmen.
Könnten wir auch noch, ja. Genau.
Ja, aber dass Großbritannien da in der Entwicklung voraus ist, das hat auch Burkhard Käse gesagt da beim Insurance Summit. Der war nämlich auch mal wieder da. Hatte ganz offensichtlichen Spaß an seinem Auftritt und an dem Selbstbewusstsein, was er da vermittelte. Also eigentlich hätte er auch nach einer Minute Schluss machen können. Das war so, ja, also wir sind allen voraus, wir sind die Größten, wir sind die Wichtigsten, wir machen die Preise und was ich so in Deutschland höre, das ist alles nicht so toll.
Ja, wenn
das
du Finanzchef bei Lloyds bist, hast du ja auch im Moment so einen Markt, der ordentlich performt und der in den vergangenen Jahren auch gut gelaufen ist. Dazu muss man wissen, dass Lloyds ja wirklich Rosinenpickerei macht. Die suchen sich die Geschäfte raus, die ihnen passen. USA.
Genau,
die
können ja, der hat das ja nochmal erklärt, weil die Aussage war, also ja, so wirklich versteht irgendwie keiner, wie dieses Lloyds funktioniert. Ja, die Syndikate müssen da ihre Geschäftspläne vorlegen und wenn die halt finden, nee, also das ist nicht gut, dann wird das gar nicht zugelassen.
Es ist halt immer noch ein Markt und kein einzelner Versicherer. Und die großen internationalen Rückversicherer und Erstversicherer wie Munich Re und so weiter sind ja alle da, über Syndikate vertreten.
Da hatte aber auch den noch ein paar Seitenhiebe. Also natürlich gab es Seitenhiebe gegen die Makler und vor mir saßen dann während seines Vortrags halt Herr Körner und Herr Rockel und warfen sich dann immer so Blicke zu. Das war ganz lustig. Und dann gab es die Seitenhiebe gegen die Swiss Re, die, ich glaube, 2,3 Milliarden sogar jetzt Rückstellungen gebildet hat für US-Haftpflichtrisiken. Und dann sagte er, ja, kann man so machen. Also ich habe das auf 5 Jahre verteilt, hat keiner gemerkt.
Ja gut, also, aber
er ist schon völlig überzeugt.
Bei der Swiss Re ist halt so, dass ein neuer Chef da ist, Andreas Berger. Und wenn der klug ist, macht er solche Sachen gleich am Anfang im ersten Jahr und lässt sich davon nicht in 2, 3 Jahren einholen. Also das ist eigentlich aus Sicht eines neuen CEO höchst geschickt, das so zu machen.
Ja, er war dann leider nicht da, um darauf Antwort zu geben. Ja. Aber es gab ja, wir haben gesagt, es war viel los, auch noch andere Sachen. Joe Müller hat sich zurückgemeldet.
Ja.
Es gab redaktionsintern ein bisschen Kritik daran, dass dieses Joe in der Überschrift stand, aber sie haben dann gesagt, so wird er genannt.
Ja, im Markt heißt er Joe Müller, also im Industrieversicherungsmarkt, seit langem wird er so genannt, auch bei der Allianz hieß er so. Und das haben wir in die Überschrift gesetzt, damit sie nicht zu lang wurde, das war der Grund. Ja, der hat sich zurückgemeldet. Der ist ja seit September ist er CEO von WeFox, was wir alle nicht verstanden haben, diesem sehr angeschlagenen Versicherungs-Startup, das ja in Deutschland keine Geschäfte mehr macht und im Wesentlichen aus einer Reihe von Maklergruppen im Ausland besteht, Schweiz, Italien und ein paar andere Länder. Und da ist der CEO in, wie gesagt, ganz schwierigem Fahrwasser. Ob das was wird, weiß man nicht. Und jetzt hat er aber, und da hängt, glaube ich, wirklich sein Herz dran, ist er eingestiegen als Anteilseigner bei einer Firma, die heißt K&M. Konzept und Marketing hieß das mal. Das ist ein Assekurateur, also ein Versicherer, der eigene Policen baut, der sie verkauft über Makler, der die Kunden betreut und die Schäden verwaltet, aber der keine Risiken trägt. Das machen bei K&M vor allem die Allianz, die Gotha und die Württembergische. Aber da ist er eingestiegen und sagt dann da ganz selbstbewusst, ja, das soll der Kern eines führenden Anbieters in Deutschland werden. Das fand ich schon sehr interessant. Er wird da Chairman, nicht Executive sozusagen, nicht operativ.
Ja gut, und das wäre jetzt ja auch ein bisschen, also parallel zum WeFox, merkwürdig.
Und er hatte als Partner auf der Käuferseite gefunden Oakley Capital, das ist so eine 10 Milliarden Private Equity Gruppe, also jetzt nicht riesig, aber mit 10 Milliarden kann man schon was machen. Was sie da bezahlt haben, weiß man nicht. Ich schätze so 30 bis 50 Millionen. Also sie haben schon noch Luft, da mehr zu kaufen. Ich glaube, es ist ein interessanter Weg und er wird einen großen Schwerpunkt auf die Privatkunden Assekurateure legen und nicht so sehr auf Industrieversicherung, aber, also das ist nicht ausgeschlossen. Und Müller kann ja beides. Der war ja bei der Allianz in Deutschland Chef des Vertriebs für Allianz Versicherung. Da ist ja vor allem Privatkunden, ein bisschen Gewerbe und Industrie. Und hat die Vertriebsorganisation auch als Chef geleitet und ist dann 2019 erst zur Industrieversicherung gekommen. Also er kann beides. Er kann Industrie und er kann Privatkunden. Und da wird man sehen, was da rauskommt. Ich glaube, dass das eine der spannendsten Nachrichten der letzten Monate ist, dass so ein Mann, dem man ja auch mal nachgesagt hat, er gehöre in die engere Bewerbergruppe für die Nachfolge von Bäte, dass so ein Mann sich in eine solche Geschichte reinstürzt. Ich glaube, da hängt eine große Portion Desillusionierung über die traditionellen Versicherer mit dran.
Wie bezeichnet man das dann, was der das macht? Ist das dann ein Assekurateurskonsolidierer oder?
Ja, der wird ja beides machen. Der wird Makler und Assekurateure konsolidieren. Macht GGW Group ja auch. Die haben ja auch einen Maklerarm.
Ja, die haben alle, glaube ich, auch Assekurateure.
Und relativ großen, die ist Vicoya, relativ großen Assekurateursarm. Da war übrigens der Chef in München, der Herr Zimmermann, der hat gut vorgetragen, der Chef von Vicoya, also Teil der GGW Group.
Also durch seine etwas andere Ausrichtung dann kein direkter Konkurrent zu diesen großen Industriemaklern, aber schon ein neuer Bereich der Maklerkonsolidierung.
Er wird sich dann eher reiben mit Leuten wie Fondsfinanz oder sowas. Man muss aber sagen, auf diesem Markt ist unglaublich viel Platz, weil bisher ist ja der größte Vertriebsweg, sind die Exklusivvertreter der Versicherer und das bröckelt das System aus verschiedenen Gründen. Und das heißt also, es gibt Luft da und es gibt so ein paar, ja, nicht so schöne Erscheinungen wie DVAG oder ein paar andere auch noch. Aber insgesamt ist da ganz viel Luft in dem Bereich der freien und semifreien Vermittler. Und da hängt sich der gute Müller jetzt rein.
Das ist wirklich alles spannend, was da passiert ist. Ich würde sagen, wir beide schonen jetzt weiter unsere Stimmen.
Ja, ich merke es auch gerade.
Danke Ihnen für das Gespräch diese Woche. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, und gute Besserung an alle in Ihrer Familie, die leiden. Und ich wünsche mir auch gute Besserung. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.